بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum vierten Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr noch? Beim letzten Mal haben wir über die Geburt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesprochen und darüber, wie er seine Kindheit verbracht hat. Auch von seiner Begegnung mit dem Mönch Bahira und seiner Heirat mit Khadija haben wir erzählt. Muhammad war nun also ein Familienvater geworden. Er lebte mit seiner Frau Khadija und seinen Kindern glücklich in Mekka. Er arbeitete immer noch als Kaufmann und hatte einigen Erfolg, da er sehr fleißig und geschickt war. Eines Tages erlebte Mekka eine gewaltige Überschwemmung, welche sogar die Kaaba beschädigte. Die Mekkaner sahen hierin ein schlechtes Vorzeichen und waren deswegen sehr besorgt. Dann erschien auf den Mauern der Kaaba auch noch eine große Schlange, welche die Leute furchterregend anzischte. Einige waren der Meinung, die Schlange sei ein weiteres böses Vorzeichen und man sollte die Kaaba besser nicht berühren. Denn obwohl die Mekkaner mittlerweile Götzendiener waren, so wussten sie immer noch, dass die Kaaba das Haus Allahs war und hatten daher großen Respekt davor, ihren Bau zu verändern. Aber als dann eines Tages ein Adler kam, der die Schlange einfach packte und mit ihr davonflog, entschieden sie sich doch dafür, die Kaaba wieder aufzubauen. Endlich entschloss sich Walid, der Sohn des verstorbenen Murira, als erster an der Kaaba zu arbeiten. Und nachdem er dies getan hatte und ihm nichts Übles geschehen war, fanden auch noch andere Männer den Mut, ihm bei der Arbeit zu helfen. Zuerst mussten sie die noch bestehenden Mauern bis auf die Fundamente herunterreißen, wovor sie die meiste Angst hatten. Würde Allah sie dafür bestrafen? Aber die Arbeit musste doch getan werden, wenn man die Kaaba wieder stabil aufbauen wollte. Also begannen sie ganz vorsichtig, die Mauern abzutragen, bis nur noch das Fundament übrig war, auf dem Ibrahim einst die Kaaba errichtete. Bis hierhin ging alles gut und es passierte nichts Schlimmes. Als aber einer der Arbeiter versuchte, einen Stein des Fundaments zu lösen, begann mit einem Male die Erde zu beben und ganz Mekka wurde in Angst und Schrecken versetzt. Sofort ließen sie das Fundament in Ruhe und beschlossen, die Kaaba wie damals Ibrahim auf dem vorhandenen Fundament wieder neu aufzubauen. Die Arbeit ging zügig voran und schon bald kamen sie mit ihrem Bau an die Stelle, an welcher der berühmte schwarze Stein seinen Platz finden sollte. Doch wer sollte die Ehre haben, diesen an die vorgesehene Stelle zu setzen? Jeder Stamm beanspruchte dieses Recht für sich. Und so begannen sie darüber zu streiten. 5 Tage lang dauerte dieser Streit und man kam einfach zu keiner Einigung. Schließlich spitzte sich der Streit so sehr zu, dass ein Krieg drohte. Da sprach Abu Umayya, ein weiser alter Mann: Lass doch einfach die Person, die als nächstes durch das Tor in die Moschee eintritt, entscheiden, wer die Ehre haben soll, den Stein an seine Stelle zu setzen. Mit dieser einfachen Lösung waren schließlich alle einverstanden. Gespannt warteten sie darauf, wer wohl als nächstes durch das Tor käme. Lange Zeit kam niemand. Doch dann näherte sich eine schlanke, hochgewachsene Gestalt dem Tor. Da riefen die Leute: Gepriesen sei Allah! Subhanallah! Es ist Muhammad, der Vertrauenswürdige. Mit seinem Urteil werden wir gewiss einverstanden sein. Sogleich begannen sie, Muhammad von ihrem Streit zu erzählen. Er hörte aufmerksam zu, und nachdem die Männer geendet hatten, breitete er ein großes Tuch auf dem Boden aus und legte den Stein darauf. Nun forderte er von jeder Sippe einen Angehörigen auf, das Tuch an einer Seite festzuhalten. Gemeinsam hoben sie also das Tuch mit dem Stein darauf in die Höhe und brachten es zur Kaaba. Als sie den Stein auf die richtige Höhe gehoben hatten, schob ihn Muhammad an die richtige Stelle. Und so waren sie alle zusammen daran beteiligt. Auf diese Weise hatte Muhammad durch seine Klugheit einen blutigen Krieg verhindert, und alle dankten ihm dafür. Mittlerweile war Muhammad 35 Jahre alt geworden. Er war überall sehr beliebt, und jedermann lobte ihn für seine großartigen Eigenschaften. Es war zu dieser Zeit, als sich in ihm eine Veränderung vollzog. Des Nachts hatte er eigenartige Träume, die sich stets verwirklichten. Alles, was er in seinen Träumen sah, passierte tatsächlich. Immer häufiger zog er sich zurück und suchte die Einsamkeit. Deshalb verließ er die Stadt und seine Angehörigen immer wieder für einige Tage und verbrachte seine Zeit in der Berghöhle Hira, welche nicht weit von der Stadt entfernt war. Zwischendurch kehrte er nach Makka zurück, um seine Familie zu versorgen und nach dem Rechten zu sehen. Dann machte er sich aber erneut auf, um wieder ein paar Tage in der Höhle zu verbringen. Einmal blieb er länger als gewöhnlich dort. Als nun schon viele Tage und Nächte vergangen waren, begann seine Frau Khadija sich Sorgen zu machen. Hoffentlich war ihm nichts zugestoßen. Als sie gerade nach ihm suchen wollte, kam er plötzlich zur Tür herein. Aber wie sah er aus? Khadija erschrak. Noch nie hatte sie ihren Mann so verstört und aufgeregt gesehen. Sogleich rief er: "Deck mich zu! Deck mich zu!" Sofort nahm Khadija ein großes Gewand und hüllte ihren Mann ein. Sie spürte, dass er große Angst hatte. "Was ist mit dir geschehen?" fragte sie ihn. "O Khadija, ich war alleine in der Höhle. Plötzlich erschien ein gewaltiger Engel und sagte: "Lies." Ich sagte ihm, dass ich nicht lesen kann. Da packte er mich und drückte mich bis zu meiner Erschöpfung. Dann ließ er mich wieder los und sagte: "Lies." Wieder sagte ich, dass ich doch nicht lesen kann. Da packte er mich ein zweites Mal und drückte mich wieder bis zu meiner Erschöpfung. Und noch ein drittes Mal forderte er mich auf und sagte: "Lies." Und zum dritten Mal konnte ich ihm nur sagen, dass ich ja nicht lesen kann. Da packte er mich ein letztes Mal und drückte wieder zu. Dann ließ er mich los und sagte die folgenden Worte zu mir: "Lies. Im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. Lies, denn dein Herr ist der Allgütige, der mit der Schreibfeder lehrt. Er lehrt den Menschen, was er nicht weiß." Nachdem der Engel zu Ende gesprochen hatte, lief ich voller Aufregung und Angst aus der Höhle hinaus und sah den Engel am Horizont mit ausgebreiteten Flügeln. Seine Erscheinung war so gewaltig, dass sie den ganzen Himmel ausfüllte, und egal in welche Richtung ich mich drehte, immer sah ich ihn. Dann hörte ich seine gewaltige Stimme sagen: "O Muhammad, du bist der Gesandte Allahs, und ich bin Jibril." Als er verschwunden war, rannte ich so schnell ich konnte nach Hause zu dir. "O Khadija, ich hatte Angst um mein Leben." Liebevoll schaute Khadija ihn an und sagte mit beruhigender Stimme: "Nein, bei Allah, niemals wirst du bei Allah eine Schande erleben, denn du bist wahrlich derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt, dem Schwachen hilft, dem Armen gibt, den Gast freundlich aufnimmt und dem Notleidenden unter die Arme greift." Nachdem sich Muhammad etwas beruhigt hatte, sagte sie zu ihm: "Komm, lass uns zu meinem Cousin Waraqa gehen, denn er hat Kenntnis von den heiligen Schriften und kann uns vielleicht weiterhelfen." Khadija hatte keinen Zweifel daran, dass ihr Mann ihr die Wahrheit erzählt hatte, und so machten sie sich auf den Weg zu ihrem Cousin Waraqa. Waraqa war ein alter Greis, der sich vom Götzendienst fernhielt. Er hatte die christliche Religion angenommen und pflegte aus der Bibel in hebräischer Sprache abzuschreiben. Als sie bei ihm eintraten, sprach Khadija: »O Sohn meines Onkels, höre vom Sohn deines Bruders, was er zu berichten hat.« Hierauf lauschte er aufmerksam dem Bericht Muhammads. Als dieser geendet hatte, sagte er: »Dies ist die gleiche Botschaft, wie Allah sie auch schon zu Moses offenbart hatte. Ich wünschte, ich wäre jung genug, um noch am Leben zu sein, wenn dein Volk dich vertreiben wird.« Muhammad war schockiert. Er war doch so beliebt und angesehen unter seinem Volk. »Sie werden mich wirklich vertreiben?« fragte er besorgt. »Ja«, sagte Waraqa, »denn niemals ist jemand mit einer ähnlichen Botschaft gekommen wie du, ohne dass man ihm nicht feindlich gesinnt war. Und wenn ich diesen Tag noch erleben sollte, so werde ich dich mit aller Kraft unterstützen.« Anschließend ermutigte er Muhammad noch standhaft und geduldig zu bleiben und sich trotz allem über seine neue Aufgabe zu freuen. Nun war Muhammad also zu einem Propheten Allahs geworden. Er war nun 40 Jahre alt. Es dauerte nicht lange, da bekam er weitere Offenbarungen von Allah, und immer wieder besuchte ihn der Engel Jibril. Allah lehrte ihn auf diese Weise seine Religion, den Islam, und brachte ihm alles bei, damit er es an die Menschen weitergeben könne. Das Wichtigste, was er ihm beibrachte, war, dass man niemanden außer Allah anbeten und zu einem Gott nehmen darf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernte alles auswendig, was der Engel ihm mitteilte. Es waren die Worte Allahs, die der Engel ihm überbrachte. Diese Worte, die Worte Allahs, nennen wir den Koran. Die erste Person, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgte, war seine Frau Khadija. Sie wusste, dass er mit der Wahrheit von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt worden ist, und nahm den Islam als ihre Religion an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr wohl zufrieden sein und sie mit dem Paradies belohnen. Amin. In den ersten Monaten seines Prophetentums lehrte Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen nächsten Freunden und Verwandten die Botschaft Allahs, den Islam. Er brachte ihnen bei, Allah subhanahu wa ta'ala als den einzigen wahren Gott anzubeten und die falschen Götter für immer zu verlassen. So glaubten nach und nach immer mehr an seine Botschaft. Die ersten, die den Islam annahmen, waren nach Khadija sein bester Freund Abu Bakr, sein Cousin Ali und Zayd, welcher für ihn war wie ein Sohn. Ali war noch ein kleiner Knabe von vielleicht 10 Jahren, doch auch in diesem Alter war er schon weise genug, um die göttliche Wahrheit zu erkennen. Für Abu Bakr war es überhaupt gar keine Frage, den Islam anzunehmen. Niemand kannte die Ehrlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit des Propheten besser als er. Daher war er sofort überzeugt von der Wahrhaftigkeit seines Prophetentums. Nachdem Abu Bakr Muslim wurde, begann er sogleich weitere Mekkaner von der Botschaft des Islam zu überzeugen. Und diese Botschaft hatte es in sich. Nicht nur, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu aufrief, die falschen Götter zu verlassen und nur noch Allah subhanahu wa ta'ala, dem einen wahren Gott, zu dienen. Nein, er stellte sich gegen jede Art von Unrecht, die damals verbreitet war. Er gab den Frauen viele Rechte, die sie niemals zuvor besessen hatten, und rief dazu auf, die Frauen gut zu behandeln. Vorher waren Frauen in den Augen der Menschen nicht mehr wert als Tiere, und sie wurden leider auch oft so behandelt. Die Mekkaner schreckten noch nicht einmal davor zurück, kleine Mädchen einfach lebendig zu begraben. So sehr verachteten sie die Frauen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkündete ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie eines Tages dafür bestrafen werde, und verabscheute es zutiefst. Ebenfalls rief er dazu auf, Sklaven zu befreien. Und er stellte fest, dass sie vor Allah genauso wertvoll waren wie freie Menschen. Er sprach sich außerdem gegen jede Unterdrückung von Schwachen aus und mahnte unter allen Umständen zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit. Obwohl Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Zeit den Islam noch nicht öffentlich verkündete, sondern nur zu ausgewählten Personen darüber sprach, entstanden allmählich Gerüchte über sein Prophetentum, welche sich in der Stadt verbreiteten. Als die mächtigen Führer Makkas davon erfuhren, lachten sie zunächst nur verwundert über das, was sie hörten. In ihrer Überheblichkeit und ihrem Unrecht spotteten sie nur über die Botschaft des Islams. »Wir sollen unsere Frauen gut behandeln und unsere Sklaven freilassen? Und unsere Sklaven sollen genauso viel wert sein wie wir selbst? Was ist das für ein Unsinn? So etwas haben wir noch nie gehört.« Sie begannen, Witze über Muhammad zu machen und konnten einfach nicht glauben, dass dieser tatsächlich meinte, ein Prophet zu sein. Aber dennoch, sie wussten wohl, dass diese Botschaft für sie zu einer Gefahr werden würde, wenn sie sich verbreitete und Anhänger gewann. Schließlich hing ihre ganze Macht an ihrem System, welches ganz und gar auf Unrecht beruhte. Und was ihnen von allem am meisten Sorge bereitete, war die Tatsache, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihre Götzen und falschen Götter ablehnte. Sicher würde er diese abschaffen und vernichten wollen, wenn er und seine Gefährten die Oberhand in der Stadt gewinnen würden. Sie fürchteten daher um ihren Reichtum, denn jedes Jahr kamen die Pilger aus ganz Arabien nach Mekka, um ihre Götzen zu besuchen, welche sie um die Kaaba herum aufgestellt hatten. Sie brachten viele Waren, großzügige Geschenke und großen Reichtum mit sich in die Stadt. Was würde aber geschehen, wenn ihre Götzen nun abgeschafft und durch einen einzigen Gott ersetzt würden? Wer würde dann noch nach Mekka kommen, um ihnen ihre Waren abzukaufen? Nein, sie konnten ihre Götter einfach nicht aufgeben. Zu viel stand für sie auf dem Spiel. Sie beschlossen, Muhammad genau im Auge zu behalten. Als sie aber merkten, dass er immer mehr Anhänger gewann, beschlossen sie, etwas dagegen zu unternehmen. Da die meisten derer, die den Islam annahmen, von den Schwachen und Sklaven waren, begannen sie damit, diese zu foltern und zu quälen. Immer wieder forderten sie die neuen Muslime auf, ihre Religion wieder abzulegen und zum Götzendienst zurückzukehren. Wie überheblich und ungerecht sie sich doch benahmen. Es schmerzte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, dass seine Freunde bestraft wurden. Wie gerne hätte er ihnen geholfen, doch er war selbst nicht in der Lage dazu. Stattdessen gebot er ihnen, ihr Leid geduldig zu ertragen und auf das Paradies zu hoffen. Unbeirrt lehrte er die Menschen weiterhin die Botschaft Allahs. Den Führern Makkas, welche die schwachen Muslime unterdrückten, drohte er durch die Worte Allahs immer wieder eine schmerzliche Strafe an, sollten sie ihr Unrecht nicht bereuen und den Islam annehmen. Allmählich vergrößerte sich die Zahl der Muslime, denn die Menschen waren fasziniert von der Wahrheit, der Güte und Barmherzigkeit, welche Muhammad verkündete. Auch die Bestrafungen, welche sie zu erleiden hatten, konnten sie nicht dazu bewegen, zu ihrer alten, grausamen und unwissenden Lebensweise zurückzukehren. Zu wertvoll war ihnen ihr Glaube geworden. Zu klar und eindeutig waren die Worte Allahs im Koran. Als die Führer Makkas dies merkten, wurden sie allmählich ratlos. Sie konnten nicht begreifen, dass jemand, der weder lesen noch schreiben konnte und nie zuvor ein Gedicht verfasst hatte, plötzlich mit einer derart wundersamen Sprache wie dem Koran zu ihnen kam. Woher nahm er plötzlich all die Weisheiten, die er ihnen vortrug? Vielleicht haben sie innerlich sogar schon gewusst, dass diese Worte nur von Allah stammen konnten. Doch niemals hätten sie dies in ihrer Überheblichkeit zugegeben. Stattdessen begannen sie, Lügen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erdichten. Sie nannten ihn einen Verrückten, einen Zauberer und einen Dichter. Und sie beharrten darauf, ihre alten Gewohnheiten weiterzupflegen. Als nächstes hatten sie die Idee, sich an Muhammads Onkel Abu Talib zu wenden. Abu Talib gehörte zu den Angesehenen der Quraysh und hatte eine hohe Stellung unter seinem Volk. Er hatte seinen Neffen Muhammad schon als Kind in seinen Schutz genommen und beschützte ihn nun immer noch. Er war für ihn beinahe wie ein eigener Sohn. Deshalb konnten die Feinde Muhammads ihn auch nicht so einfach angreifen. Stattdessen sprachen sie zu Abu Talib, er möge seinen Neffen endlich zur Vernunft bringen und dazu bewegen, mit seiner Botschaft aufzuhören. »O Abu Talib, sag deinem Neffen, wir geben ihm alles, was er will. Wir machen ihn zu unserem König, geben ihm die schönsten und edelsten Frauen und so viel Geld und Reichtum, wie er sich nur wünscht. Er soll nur mit seinen Predigten aufhören und seine Botschaft verlassen.« Obwohl Abu Talib insgeheim sehr stolz auf seinen Neffen war, hoffte er, ihn tatsächlich zu einer Umkehr bewegen zu können. Denn er wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis sie ihn persönlich angreifen und mit aller Härte bekämpfen würden. So trat er bei Muhammad ein und sprach, »O mein Neffe, verschone uns und bürde mir nicht etwas auf, was ich nicht tragen kann.« Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Worte hörte, empfand er Mitleid für seinen Onkel, denn er wusste, in welcher Klemme sich dieser befand. Auch empfand er Mitleid mit seinem Volk. Wenn sie doch bloß nicht so stur wären und einfach in die Barmherzigkeit Allahs eintreten würden. Doch es half alles nichts. Er konnte seinem Onkel die Schwierigkeiten leider nicht ersparen, denn die Botschaft, die er bekommen hatte, war wichtiger als alles andere. So antwortete er also, »O mein Onkel, auch wenn Sie mir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand geben, damit ich mit meiner Verkündung aufhöre, so werde ich niemals davon ablassen, bis Allah es entweder siegreich macht oder ich bei ihrer Verteidigung zugrunde gehe.« Als Abu Talib diese Worte hörte, spürte er die Entschlossenheit seines Neffen und er wusste, dass er ihn niemals von seiner Botschaft abbringen konnte. Trotzdem wollte er ihn nicht im Stich lassen. So sprach er dann, »O mein Neffe, für nichts würde ich dich jemals preisgeben. So gehe also und verkünde, was du willst.« Und so verkündete Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allen Angeboten der Mekkaner zum Trotz, weiter die Botschaft des Islam. Und jeden Tag vergrößerte sich die Zahl der Muslime. Alhamdulillah. Als die Quraysh merkten, dass Abu Talib sich nicht von seinem Neffen zurückzog, überlegten sie sich etwas anderes. Sie suchten den stärksten und schönsten Jüngling des ganzen Stammes aus. Dieser hieß Umara und war der Sohn des Walid. Dann gingen sie mit Umara zu Abu Talib und machten ihm ein Angebot. »O Abu Talib, schau dir Umara an. Er ist der stärkste und schönste Jüngling des ganzen Stammes. Nimm ihn als deinen Sohn an und gib uns dafür deinen Neffen Muhammad. Er hat die Religion unserer Väter geschmäht und unser Volk gespalten. Er hat unsere Ordnung durcheinandergebracht und stiftet Unruhe. Gib ihn also heraus, auf dass wir ihn töten und endlich unsere Ruhe haben.« »Bei Allah«, sagte Abu Talib, »es ist wirklich übel, was ihr von mir wollt. Ich soll euren Jungen annehmen und ihn gut behandeln? Und ihr wollt mir meinen Schützling abnehmen und ihn töten? Nein, dies werde ich niemals zulassen.« Sie versuchten noch weiter, Abu Talib zu überzeugen, aber es hatte keinen Zweck, denn er war nicht bereit, sich auf einen solch abscheulichen Handel einzulassen. Entsprechend unzufrieden waren die Quraysh mit der Situation. Sie beschlossen nun, noch mehr Druck auf die Muslime auszuüben und ihnen das Leben noch schwerer zu machen. Sie versuchten, die Muslime mit Gewalt von ihrer Religion zu entfernen. Und es kam immer zu neuen Folterungen und Quälereien. Als Abu Talib dies sah, rief er seine beiden Sippen, die Hashim und die Abdul Muttalibs, dazu auf, mit ihm zusammen den Propheten zu schützen. Und weil Abu Talib ihr Oberhaupt war, gehorchten sie ihm darin und verteidigten den Propheten gegen die übrigen Quraysh. Nur der tyrannische Abu Lahab weigerte sich und schlug sich auf die Seite der Feinde. Die Quraysh merkten nun, dass es auch unter ihren eigenen Leuten Muslime gab und dass sich diese nicht einschüchtern ließen. Sie mussten einsehen, dass das Problem mit Gewalt alleine nicht zu lösen war. Zumindest nicht so lange, wie sie Muhammad selbst nicht töten konnten. Sie beschlossen, noch ein letztes Mal mit Muhammad zu sprechen, um ihn vielleicht doch noch zur Umkehr zu bewegen. So sprachen sie also: O Muhammad, wenn du all dies tust, weil du Geld möchtest, so werden wir dich für wahr zum Reichsten unter uns machen. Strebst du nach Ansehen oder Ehre, so machen wir dich zu unserem Führer. Und wenn du nach einem Königreich strebst, so sollst du unser König sein. Und wenn du glaubst, dass du von einem Geist besessen bist, so werden wir nicht ruhen, bis wir dir eine Medizin bringen, die dich zu heilen vermag. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hörte sich ihre Vorschläge an und sprach dann freundlich: Ich möchte nichts von dem, was ihr mir anbietet, denn was ich euch bringe, bringe ich euch nicht des Geldes wegen. Vielmehr hat Allah mich zu euch als Propheten gesandt und mir eine Schrift offenbart. Er hat mich zu euch als Freudenboten und als Warner geschickt, und ich habe euch seine Botschaft überbracht und euch guten Rat erteilt. Wenn ihr es annehmt, so werdet ihr im Diesseits und im Jenseits glücklich werden. Wenn ihr es aber ablehnt, so will ich auf Allahs Entscheidung warten, bis er zwischen uns richtet. Nach diesem Zusammentreffen gaben sie alle Hoffnung auf, eine friedliche Einigung zu erzielen. Doch solange Muhammad beschützt wurde, konnten sie ihn einfach nicht direkt angreifen. So beschränkten sie sich derweil darauf, ihn bei jeder möglichen Gelegenheit zu beleidigen und zu verspotten. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, war sehr traurig. Er machte sich Sorgen um sein Volk, denn er wusste, welches Schicksal ihnen bevorstand, wenn sie weiterhin auf ihrem Unglauben beharrten. Wie sehr hätte er sich gefreut, wenn sie den Islam zu ihrer eigenen Errettung angenommen hätten, und wie sehr wünschte er sich, dass sie alle vor der ewigen Strafe der Hölle bewahrt blieben. Doch allmählich musste er feststellen, dass sich dieser Wunsch wohl leider nicht erfüllen ließ. So blieb ihm nur übrig, die Gemeinheiten seines Volkes weiterhin geduldig zu ertragen und abzuwarten, was Allah für ihn entscheiden würde. Doch wie die Geschichte weitergeht, werden wir inshallah auf der nächsten CD erfahren. Und bis dahin, meine lieben kleinen Geschwister, wünsche ich euch alles Gute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch allen seinen Segen schenken. Amin. Wassalamu alaikum. ورحمة الله وبركاته